Hallo zusammen, ich bin Olivia Klose und bin Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. In dieser Session rede ich über Machine Learning oder wir nennen es auch immer gerne Q und die Titanic. What the hell? Was haben die denn miteinander gemeinsam? Machine Learning hören wir eigentlich ziemlich oft und das kann man sich immer in ziemlich vielen unterschiedlichen Szenarien sich vorstellen. Ich fange immer gerne im Wohnzimmer an. Habt ihr zu Hause Netflix? Netflix zum Beispiel ist ein ziemlich cooles Beispiel für Machine Learning oder Big Data allgemein. Und zwar in zwei Aspekten. Ich bin ein Riesenfan von House of Cards. Und was ich interessant finde an House of Cards ist, wie das entstanden ist. Normalerweise, wenn eine neue Folge startet oder nicht Folge, sondern eine allgemeine Serie, möchte man erstmal herausfinden, ah, okay, wie kommt das denn jetzt bei diesen Zuschauern an und so weiter und so fort. Sind das jetzt eher so die Mit-20er oder Mit-50er, weiblich, männlich, wie auch immer. Und deswegen macht man erstmal eine Pilotenfolge und testet erstmal bei einem ausgewählten Publikum. Und darauf basiert würde man dann eben weitere Staffeln, weitere Folgen produzieren. Was hier bei Netflix und House of Cards passierte, war, dass Kevin Spacey und David Fincher, also Kevin Spacey der Hauptdarsteller und David Fincher der Regisseur dahinter, sich zusammengetan haben und durch alle möglichen Hollywood-Studios gegangen sind, die Idee gepitcht haben und die meisten natürlich immer gesagt haben, okay, lass uns erstmal nachgucken, wie denn so eine Pilotenfolge gut ankommt. Netflix dagegen ist dann zu den beiden hingegangen und haben gesagt, hey, wir haben unsere Zahlen analysiert und es sind ja schon, ist ein riesen Datensatz, auf den Netflix zurückgreifen kann. Und die haben dann Kevin Spacey und David Fincher dann gesagt, wir haben unsere Zahlen gecheckt, wir glauben an euch, hier habt ihr 100 Millionen Dollar und produziert einfach gleich eure zwei Staffel. Ein riesen Risiko, was sie eingegangen sind, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil bei House of Cards ist ja eine riesen Fan-Community dabei entstanden. Das zweite, was ich an Netflix eigentlich ziemlich interessant finde, ist, Netflix ist auch bekannt für ihr Recommender Engine, also für ihren Empfehlungsdienst. Und das sieht man auch sehr oft irgendwie bei Amazon oder bei allen möglichen anderen Online-Shops. Und 2011 hat Netflix auch gesagt, dass schon 2011 75% aller Filme oder aller Serien, die geguckt werden auf Netflix, durch diesen Empfehlungsdienst geguckt werden. Das heißt, es ist nicht nur ein Dienst, um etwas zu empfehlen, sondern es ist quasi ein Navigator, was du zu Hause gucken wirst. Ist sehr interessant, eben auch den User oder den Kunden allgemein schön zu beeinflussen. Ein anderes Beispiel für Machine Learning ist sowas, was wir in Englischen nennen Handwritten Recognition oder Handschriftenerkennung. Gerade unter IT-Lern ist ja die Sauklaue ziemlich weit verbreitet. Hier zum Beispiel kannst du das hier zum Beispiel lesen? Ich zum Beispiel nicht. Was das letztendlich ist, ist referred. Für so Handschriftenerkennung könnte man ein Regelwerk von Tausenden von Regeln zum Beispiel erstellen. Aber da ist garantiert, dass eine Person dann wieder dazukommen wird und seine Sauklaue dieses Regelwerk einfach ausschöpfen würde oder dieses Regelwerk nur noch, also sprengen würde. Und dementsprechend wird hier bei Machine Learning eingesetzt, dass man nicht alle möglichen Regeln einzeln definieren muss, sondern dass der Rechner sozusagen selber welche Regeln erkennt und die dann erstellt und daraufhin basiert dann alle möglichen Handschrifterkennungen versucht zu entziffern. Das wird auch sehr stark eingesetzt in der Post. Die Zahlen sind zum Beispiel 98% aller Briefe oder aller Adressen werden so automatisiert entziffert und dann gleich weitergeleitet. Interessant hierbei ist auch, dass das ein Gebiet ist, woran man schon jahrelang oder jahrzehntelang dran geforscht hat. Wir sind zu dem Punkt mit 98% aller Adressen werden automatisch entziffert, aber wir sind zu diesem Punkt erst nach 20 Jahren langer Forschung gekommen. Und da steckt natürlich sehr viel Arbeit von Microsoft Research noch dahinter. Sowas könnte man zum Beispiel in einen unserer Dienste einsetzen. Und wir haben hier auch eine Handy-App erstellt, wo wir selber ein Machine Learning-Modell erstellt haben, um die Zahlen zu erkennen. Ein klassisches Beispiel 1 oder 7 wird von Kultur zu Kultur unterschiedlich aufgeschrieben. 1 in USA zum Beispiel wird anhand eines Striches einfach dargestellt oder angezeigt. Ich glaube, das ist gleich das nächste Beispiel. Ja, genau. Und zwar die 1 in den USA ist nur ein Strich. Eine 1 hier in Deutschland wird aber anders geschrieben, wie man das hier zum Beispiel sehen würde. Das könnte zum Beispiel auch Richtung 7 oder Richtung eine 2 gehen. Was dahinter steckt, Azure Machine Learning, worauf ich später noch genauer eingehen werde. Ein anderes Beispiel, was auch sehr beliebt ist, ist Connected Cows für Machine Learning oder IoT allgemein. Wir sind der Meinung, dass jedes Unternehmen ein Datenunternehmen ist. In anderen Worten, jedes Unternehmen kann zahlengetrieben sein. Nehmen wir uns das Beispiel mit den Connected Cows vor. Wir wissen, momentan ist ja der ganze Trend mit Smartbands, Sportbändern und so weiter und so fort. Und es heißt ja, dass ein Mensch sollte pro Tag ungefähr 10.000 Schritte hinterlegen. Wie sieht es denn bei einer Kuh aus? Was ist eine gesunde Kuh? Und eine Kuh, die einfach so vor sich hinlebt, haben wir mal getrackt anhand diesen Pedometer oder so einen Schrittzähler und läuft dann allgemein so. Wir hatten tatsächlich ein Kundenengagement in Japan, wo es um Connected Cows ging. Der Inhaber oder unser Kunde hat nämlich eine Kuhherde bei sich zu Hause. Also hat eine Kuhherde und da geht es darum, schön zu kontrollieren, wie viele männliche, wie viele weibliche und ob man das noch weiter kontrollieren kann, wie es sich verbreitet oder ob man das etwas verkleinern möchte. Wenn es so um Produzieren geht oder Vergrößern, Verkleinern, geht das alles in die Richtung von künstlicher Befruchtung. Und da hat unser Kunde uns gesagt, dass eine Kuh alle 3 Wochen sehr fruchtbar ist. Und das ist dann immer ein Zeitfenster von 10 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Hieße dann für jetzt den Bauern, dass er jeden Abend oder jede Nacht wach sein sollte, um festzustellen, okay, welche von meinen Kühen ist jetzt gerade fruchtbar und kann dann dementsprechend künstlich befruchten. Und anhand dieser Schrittzähler haben wir festgestellt, dass sobald eine Kuh extrem hyperaktiv ist, also jetzt nur noch rumtrampelt, ist sie auf einmal sehr heiß. Also in anderen Worten, sehr fruchtbar. Was man jetzt hier an diesem Schrittzähler oder an diesem Verlauf der Anzahl der Schritte sehen kann. Dieser Östrusbeginn fängt dann an, sobald die Kuh anfängt, nur noch hyper zu sein, nur noch rumzulaufen. Und das ist dann ein Fenster von 16 Stunden. Und wenn man das dann weiter sieht, also 16 Stunden später, ist dann sozusagen der optimale Zeitpunkt, um unsere Kuh hier zu befruchten. Und anhand von Machine Learning haben wir dann auch festgestellt, dass wenn man das 2 Stunden vorher macht oder in diesem Zeitfenster von 2 Stunden davor, wird es höchstwahrscheinlich ein weibliches Kalb sein, während man später, 2 Stunden später, dann ein männliches Kalb sein würde. Dementsprechend kann man das extrem gut, kontrollieren. Oder unser Corporate Vice President für Machine Learning, Joseph Sirush, hat das auch sehr schön genannt mit AI meets AI, Artificial Intelligence meets Artificial Insemination. Wie das dann folgendermaßen architekturmäßig aussah, ist, ja, wir haben jetzt unsere Tausenden von Kühen, die haben alle einen Schrittzähler bei sich, die Schritte werden gezählt und werden dann reingeschossen in die Cloud. Hier jetzt natürlich unsere Cloud-Plattform namens Microsoft Azure. Auf der anderen Seite möchten wir als Besitzer ja eigentlich immer ein Alert bekommen, sobald jetzt die Kuh Nummer 365 auf einmal richtig hyper ist. Und dann so eine Warnung, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alle Vorkehrungen einzutreffen oder alles Mögliche vorzubereiten, was nötig ist für eine künstliche Befruchtung. Das hieße jetzt technologisch gesehen, wir sitzen zu Hause in der Couch, haben dann hier unsere App und dann blinkt dann auf einmal, ah ja, diese Kuh ist jetzt gerade recht heiß, jetzt können wir die nächsten Schritte einleiten. Wir haben gesehen, okay, es gibt verschiedene Szenarien von Machine Learning. Was ist denn jetzt genau Machine Learning? Und da gibt es einige Definitionen. Die gängigste Definition ist hier die folgende. Und zwar, the goal of Machine Learning is to program computers. Also wir wollen Rechner programmieren, aber nicht programmieren mit gesetzten Regeln, die wir schon so geben, sondern der Rechner sollte automatisch oder selbstständig diese Regeln erlernen. Wie erlernt es denn jetzt diese Regeln? Durch Observierungen, dementsprechend Example Data or Past Experience, also Beispieldaten oder historische Daten. Dementsprechend sehr wichtig, bei Machine Learning denkt man immer gleich an Big Data. Ja, wir brauchen große Datensätze, um überhaupt solche Modelle zu erstellen. Und dann hier zum Schluss, to solve a given problem. Natürlich müssen wir genau definieren, was für ein Problem gelöst werden soll. Bei Machine Learning haben wir dann auch folgende Herausforderungen über die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch gesehen. Zum einen brauchen wir natürlich die sogenannten Data Scientists, die jetzt so gehypt werden, als wären so die Götter oder die Unicorns. Ein Data Scientist müsste super gut in Statistik sein, müsste hacken können und hat dann am besten auch noch Domain Knowledge, also Fachwissen. Was jetzt nicht zwingend der Fall ist, und dementsprechend klingen diese Data Scientists wirklich so, ja, so unique, also so wie Unicorns. Deswegen die Idee von Azure Machine Learning oder was wir von Microsoft anbieten, ist sowas wie, dass ein Otto-Normalbürger eben seine eigenen Machine Learning-Modelle erstellen kann. Die anderen Herausforderungen bei Data Science sind klassischerweise die Infrastruktur. Bevor ich bei Microsoft angefangen habe, habe ich mich zum Beispiel mit Machine Learning in der medizinischen Bildgebung auseinandergesetzt. Und da war der klassische Prozess: Wir haben hier meine Daten, ich probiere einen Algorithmus aus, lasse es laufen. 2 Tage später kriege ich welche Ergebnisse, die jetzt gerade in der Wissenschaft oft frustrierend sein können. Deswegen der ganze Prozess dann nochmal von vorne. Das heißt, ich habe jetzt zu Hause nicht unbedingt meinen Server im Keller stehen, sondern bin dann auf andere Server angewiesen. Dementsprechend hier Infrastruktur über die Cloud kann man das schön skalieren. Zeit ist natürlich auch eine weitere Herausforderung, weil, wie ich ja gesagt habe, 2 Tage später kriege ich dann erst Ergebnisse. Wie wäre es denn mit eigentlich in Echtzeit welche Ergebnisse zu bekommen? Und zum Schluss natürlich global skalierbar. Natürlich, wir haben Data Scientists, die meistens in R oder Python programmiert haben. Sobald sie dann nach 3 Monaten Arbeit ihr bestes Modell gefunden haben, möchten sie das natürlich in den Produktivcode einpflanzen. Und dieses Einpflanzen oder Reinintegrieren in den Produktivcode hat wieder welche Wochen oder Monate gedauert, weil normalerweise war der Produktivcode in einer anderen Programmiersprache. Das heißt, das müsste erstmal übersetzt werden. Dementsprechend möchten wir das skalierbar machen, eben auch über die Cloud. Gucken wir uns mal die typischen Schritte an, die man durchgeht, wenn man sich mit Daten beschäftigt. Wir haben hier unseren Datensatz. Normalerweise fängt man erstmal an, hey, was ist denn überhaupt passiert? Als nächstes, warum passierte denn jetzt Folgendes? Warum ist jetzt irgendwie der eine Kunde immer zu dem Nike-Shop gegangen und um sich immer nur die Schuhe anzugucken? Wir möchten verstehen. Vielleicht ist das ja auch so, weil er irgendwie seit Monaten sich nur für diese einen Nike-Schuhe sich interessiert hat und genau die in dieser einen Farbe eigentlich sehen möchte, aber die da nie sieht. Als nächstes, also der dritte und der vierte Schritt sind eigentlich so die Schritte, die ich am interessantesten finde. Das geht eher so Richtung Advanced Analytics. Also was wird passieren? Für was interessiert sich denn jetzt diese eine Person, wenn der jetzt rein in diesen Shop reingeht? Was soll ich denn tun, um all diese Prozesse noch weiter zu optimieren? Und genau für diese 4 Schritte haben wir ein Riesenpaket an verschiedenen Diensten namens Cortana Analytics Suite. Ich möchte mich hier nur auf Azure Machine Learning konzentrieren. Und die Idee von Azure Machine Learning ist, Machine Learning zu demokratisieren. Ich habe ja vorher die Herausforderungen allgemein bei Data Science oder Machine Learning hervorgehoben. Und bei Machine Learning denkt man immer sehr oft daran, ja, um das zu machen, müsste ich ja erstmal ein PhD haben, promoviert haben in Statistik oder in Informatik. Das heißt, das ist ein Thema, womit ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen kann, weil das viel zu weit weg für mich ist. Und hier ist die Idee einfach, dass jeder Machine Learning einsetzen kann, sobald er halt Daten hat. Wie das aufgebaut ist, ist natürlich, wir fangen erstmal mit den Daten an, also hier zum einen in der Cloud abgespeichert oder zum anderen lokal abgespeichert. Wenn das jetzt Daten sind, die lokal abgespeichert sind, ist da die Voraussetzung, dass die Daten auch hochgeladen werden in die Cloud. Weil letztendlich ist Azure Machine Learning ein cloudbasierter Dienst. Was ich cool finde an Azure Machine Learning ist, ja, wie gesagt, ist ein cloud-basierter Dienst, ein browserbasierter Dienst eigentlich. Das heißt, für dich, du brauchst keine Hardware zu kaufen, du brauchst keine Software zu installieren, das kannst du alles im Browser deiner Wahl machen. Sobald wir die Daten hochgeladen haben, gehen wir dann in dieses browserbasierte Studio rein, was wir Machine Learning Studio nennen. In diesem Studio kreieren wir dann unsere Machine Learning Modelle. Deswegen nenne ich das auch sehr gerne Visio für Data Scientists. Das ist alles Drag and Drop. Und zum Schluss können wir das dann publizieren als Webservice, damit wir das gleich auch rein integrieren können in den Produktivcode oder das noch weiter verteilen können. Hier möchte ich einfach mal kurz ein Beispiel durchgehen, und zwar um zu berechnen, ob du auf der Titanic überlebt hättest oder nicht. Angefangen alles mit einem Experiment, was du zu Hause bei dir auch selber ausprobieren kannst. Einfach in Cortana Analytics Gallery, da wird das als Experiment aufgelistet. Sobald wir das reinkopiert haben in eines der Arbeitsbereiche in Azure Machine Learning Studio, sehen wir dann auch gleich das Experiment. Gucken wir uns mal die Daten etwas genauer an. Hier sehen wir, okay, da sind 12 Spalten. Nicht jede Spalte ist wirklich relevant, aber die Spalte, die wirklich wichtig ist, ist die Survived-Spalte. Und zwar, ob die Person überlebt hat oder nicht. Und dadurch, dass es entweder, ja, du hast überlebt oder du hast nicht überlebt, da gibt es nichts Halbes, da gibt es nichts Halbes, du kannst nicht halb überlebt haben, ist das eine binäre Klassifizierung. Klassifizierung, du hast deine vielen Datenpunkte und möchtest die in eine gewisse Anzahl an Eimern rein sortieren. Und binär einfach aus dem Grund, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sobald wir dann die Daten haben, eingelesen haben und dann weiter säubern, geht es darum, ein Machine Learning Modell zu erstellen. Das heißt, wir nehmen eines der vielen Algorithmen her, und diese Algorithmen haben sich ergeben aus jahrelanger Forschung von Microsoft Research oder Bing oder Xbox und sind hier verfügbar in dem Azure Machine Learning Studio, so out of the box, was man einfach gleich reinnehmen kann. Hier vergleichen wir zwei bestimmte Machine Learning Algorithmen miteinander. Sobald wir eines der besten oder sobald wir ein sehr gutes Modell festgestellt haben, können wir das dann auch gleich als Webservice duplizieren. Hier ist das dargestellt als Experiment für einen Webservice. Und sobald das publiziert ist, werden wir weitergeleitet auf eine Seite mit weiteren Help-Documentation-Pages oder können wir das dann auch weiter testen. Es gibt eine ziemlich coole Webseite, wo das dann auch als Webservice rein integriert ist. Und zwar all die relevanten Kriterien. Nehmen wir mal an, du bist jetzt 42, gehst jetzt mit deiner Ehefrau oder dem Ehemann, hier in diesem Fall, weil es ein Mann ist, gehst du dann mit deiner Ehefrau und zahlst mehr als $100. Und ja, das Ergebnis ist, leider hast du nicht überlebt oder die Überlebenschancen sind sehr gering, liegen bei 1%. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, und zwar, ich gehe jetzt zweite Klasse, weiblich, okay, ich schätze mich jetzt mal als jünger ein, 17, und oh, da sieht man, wenn man jünger ist, und vielleicht liegt es auch daran, dass das hier eine weibliche Person ist, hat man eine Überlebenschance von 99%. Wir haben gesehen, dass da ein Katalog oder dass da schon einige Algorithmen da zur Verfügung stehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wann nutze ich denn jetzt welchen Algorithmus? Und da gibt es einen ziemlich coolen Cheat Sheet von unserem Data Science Team, wie man oder welchen Algorithmus denn jetzt in was für einem Szenario einsetzen kann. Da gibt es auch noch oder gerade so im Retail-Bereich oder auch im Musikbereich oder Film und so weiter und so fort, gibt es immer die Frage, okay, was kann ich denn jetzt meinem Kunden empfehlen, basiert auf dem, was sie bisher gehört haben, gesehen haben oder gekauft haben. Und dazu habe ich einen kostenlosen Online-Kurs rausgebracht zu Empfehlungsdiensten, kann ich nur empfehlen. Ansonsten ist zum Schluss natürlich die Frage, wie fange ich denn jetzt an? Da habe ich auf meinem Blog extrem viele Sachen zusammengestellt, unter anderem auch meine Machine Learning Blog-Serie, was, wann nicht, was nicht und wann zum Schluss. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.